Die Radio Wissen. Update.
Es geht darum, dass wir gerade die, die den größten Schutz brauchen, Kinder und Jugendliche, dass wir die besonders gut behandeln und diesen Schutz bieten.
Das sagt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Die Regierung hat heute ihr neues Gesetz zu Flüchtlingskindern beschlossen. Das ist das erste Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Bisher gilt in Deutschland, minderjährige Flüchtlinge, also Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern oder Familienangehörige unterwegs sind, bleiben in der Stadt, in der sie ankommen. Das bedeutet, die meisten leben in Städten wie München, Berlin oder Hamburg, einfach weil dort ihr Zug ankommt oder ihr Schiff. Diese Städte sagen, es werden immer mehr und wir können nicht mehr. Das neue Gesetz sieht jetzt vor, dass minderjährige Flüchtlinge in ganz Deutschland verteilt werden. Das soll sicherstellen, dass sie dort dann besser integriert werden, weil man sich besser um sie kümmern kann.
Es betrifft eben nur so 5-6 Kommunen in Deutschland. Also die großen Zahlen verteilen sich ganz massiv auf 5-6 Kommunen und bei den anderen kommt niemand an, obwohl die ja auch die Möglichkeiten haben und das verschärft die Situation so.
Beispiel München. Da kamen 2013 noch etwas mehr als 500 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung an. Ein Jahr später, 2014, waren es schon 5-mal so viele, 2500. Und dieses Jahr rechnen die Behörden sogar mit 10.000. Und mittlerweile sind die Flüchtlinge zum Teil sehr jung. Die Jüngsten, die alleine kommen, sind gerade mal 8. Andreas Dexheimer arbeitet bei der Jugendhilfe in München und sagt, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Zu wenige Unterkünfte, zu wenig Personal, zu wenige Dolmetscher.
Die jetzigen Regelungen zur Inobhutnahme haben den Sinn und Zweck, das Kindeswohl zu schützen. Und was in München passiert, das ist eine systematische Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Inobhutnahme, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die Kinder adäquat zu betreuen, adäquat zu versorgen, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, genug Zeit haben, die Kinder auch mal in den Arm zu nehmen oder mal zu trösten. Und das ist nicht das, was mein Bild von Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland ist.
Das neue Gesetz, das bald gelten soll, sieht vor, dass unbegleitete Flüchtlinge unter 18 innerhalb von 1 bis 2 Wochen in eine Kommune kommen, die genug Platz und Mitarbeiter hat, um sich um sie zu kümmern. Alle Kommunen müssen sich darauf vorbereiten. Aber Familienministerin Schwesig sagt auch, nicht nur die Politik muss sich um junge Flüchtlinge kümmern, auch die Bürger müssen sie willkommen heißen.
Das eine ist, was Kommunen, Land und Bund bereitstellen muss an Mitteln, an Kapazitäten. Aber das andere ist, dass Flüchtlinge nur ankommen in unserem Land, wenn auch Bürgerinnen und Bürger da sind, die sie aufnehmen. Diese Aufnahmebereitschaft gibt es. Ich rate immer dazu, den Blick auf die 23 Millionen Ehrenamtler in unserem Land zu richten und nicht auf die, die sich vor so ein Flüchtlingsheim stellen und Parolen schmeißen.
In Sachsen, das wurde heute bekannt, hat es wieder einen Angriff auf ein Flüchtlingsheim gegeben. Am Wochenende haben Unbekannte auf ein Heim in Böhlen bei Leipzig geschossen. Die Polizei ermittelt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Entscheidung der Bundesregierung zu minderjährigen Flüchtlingen wird auch im Netz diskutiert. Auf zeit.de schreibt Nutzer Werner40, gute Entscheidung, Verteilung ist richtig. Auf tagesschau.de kommentiert User Alter Simpel, eine bundesweite Quote macht auch politisch Sinn. Je verteilter die Flüchtlinge sind, desto größer die Chance, dass Parallelgesellschaften gar nicht erst entstehen können. Einige sehen die Entscheidung der Bundesregierung kritisch. User Hühnersuppe ist der Meinung, so wichtig die möglichst schnelle Integration und Betreuung dieser jungen Menschen auch ist, so wird leider auch ein Anreizsystem geschaffen, in den Herkunftsländern die Kinder und Jugendlichen gen Europa zu schicken. Nutzer Sigrunsturm1 schreibt auf tagesschau.de, eine Politik ganz nach dem Motto, lieber das Wasser gleichmäßig in der Wohnung verteilen, als den Rohrbruch zu flicken. Frei zitiert nach Sarkozy.
Was sonst noch wichtig war?
Der Internationale Währungsfonds besteht darauf, dass die Euro-Länder Griechenland Schulden erlassen. In einem IWF-Bericht heißt es, wenn es so kommt, wie die internationalen Geldgeber das fordern, also dass die Schulden zurückgezahlt werden müssen und dass Griechenland weiter sparen muss, dann kommt die griechische Wirtschaft nicht mehr auf die Beine. Und das werde dazu führen, dass die Schulden noch weiter steigen. Der IWF rät den Euro-Staaten zu 3 Möglichkeiten, die Schuldenkrise in Griechenland in den Griff zu bekommen. Erstens, Griechenland muss seine Schulden nicht bis in 10 Jahren, sondern erst bis in 30 Jahren zurückzahlen. Oder zweitens, jedes Jahr ein Hilfspaket für Griechenland machen. Oder drittens, Griechenland einfach die Schulden erlassen. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras sagt, er hat den Deal mit den Geldgebern nur unterschrieben, um ein Desaster zu verhindern. Heute Abend wird das griechische Parlament über seine Sparvorschläge entscheiden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Mehrheit dafür stimmt, auch die Opposition. In der eigenen Partei Syriza hat Tsipras nicht so viel Unterstützung. Tsipras Parteikollege Yorgos Chondros hat im Deutschlandfunk gesagt, dieses neue Hilfspaket und die neuen Sparvorschläge bringen nichts. Aber die Alternative ist auch nicht besser, denn Griechenland will ja auch nicht aus dem Euro fliegen. Chondros sagt, egal wie, die Abgeordneten können heute Abend eigentlich keine richtige Entscheidung treffen.
Das heißt, zwischen zwei sehr schlechten Alternativen zu wählen. Die eine, diese Vorschläge zuzustimmen, und die andere, die Gefahr sozusagen noch größer zu machen, dass das Land in einem Chaos stürzt.
Die Bevölkerung in Griechenland ist gespalten. Bei der Volksabstimmung war ja die Mehrheit gegen die Sparmaßnahmen. Heute sind Beamte in einen 24-Stunden-Streik getreten und viele wollen heute Abend vor dem Parlament demonstrieren. Man nennt ihn auch den Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning. Heute 94 Jahre alt, war als SS-Mann während des Zweiten Weltkriegs im Massenvernichtungslager Auschwitz. Er hat dort Geld von inhaftierten Juden eingesammelt und gezählt und teilweise auch ihr Gepäck bewacht, bevor sie in die Gaskammern geschickt wurden. Das Landgericht Lüneburg hat Gröning heute verurteilt, zu 4 Jahren Haft. Wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen, sagt das Gericht, weil er mit seiner Arbeit dafür gesorgt hat, dass die Vernichtung der Juden reibungslos abläuft. Gröning selbst hat seine Taten gestanden und gesagt, man hätte nie bei so etwas wie Auschwitz mitmachen dürfen. Das habe er zu spät erkannt. Sein Verteidiger Hans Holtermann hatte gefordert, dass Gröning freigesprochen wird.
Herr Gröning hatte eine ganz besondere Aufgabe. Er sollte ausschließlich aufpassen und verhindern, dass aus dem Gepäck etwas gestohlen wird. Er war gerade nicht dafür zuständig, das Verladen des Gepäcks zu beaufsichtigen, die Häftlinge anzutreiben oder dafür zu sorgen, dass die Rampe geräumt wird. Und da sind wir der Auffassung, dass das eben keine Förderung des Massenmordes in Auschwitz gewesen ist.
Das Landgericht Lüneburg sah das anders. Die Strafe, die die Richter verhängt haben, ist sogar noch härter als das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Ob Gröning mit seinen 94 Jahren aber tatsächlich 4 Jahre ins Gefängnis muss, ist noch nicht klar. Er ist nämlich gesundheitlich angeschlagen. Man könnte fragen, warum kam Gröning erst jetzt vor Gericht? Ganz einfach, bis vor ein paar Jahren wurden nur Menschen für Nazi-Verbrechen verurteilt, wenn man ihnen nachweisen konnte, dass sie direkt an einem Mord beteiligt waren. Der Strafrechtsprofessor Cornelius Nestler hat in dem Fall Gröning mehrere Opfer vertreten und meint, es ist gut, dass sich das Landgericht Lüneburg mit dem Fall beschäftigt hat. Aber Deutschland ist immer noch zu zögerlich, wenn es darum geht, Verbrechen der Nazizeit zu bestrafen.
Dass im Jahr 2014 ein Staatsanwalt in diesem Verfahren mal das Richtige gemacht hat, entlastet insbesondere auch nicht die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die noch im Jahr 2013 mit diesem Verfahren nichts zu tun haben wollte.
Also der Fall Gröning ist seit heute zu Ende. Viele weitere solcher Prozesse wird es wohl nicht mehr geben, weil viele Täter mittlerweile tot sind. Wer schon mal den Dispo-Kredit genutzt hat, also das Konto überzogen hat, weiß, das ist ganz schön teuer. Bis zu 10% Zinsen fordern die Banken dafür. Die Bundesregierung hat jetzt ein Gesetz beschlossen, das Bankkunden besser vor diesen hohen Kosten schützen soll. Erstens muss jede Bank im Internet genau schreiben, wie hoch die Dispo-Zinsen sind. Und zweitens muss die Bank alle, die ihren Dispo viel und oft in Anspruch nehmen, beraten und ihnen sagen, wie sie das verhindern können. Mit normalen Krediten zum Beispiel, die sind billiger. In Deutschland überziehen immerhin jeden Monat 6 Millionen Deutsche ihr Konto.
Und sonst in der Welt?
Seit fast einem Jahr gibt es in Mazedonien eine handfeste politische Krise. Doch jetzt scheint diese zu Ende zu sein. Regierung und Opposition haben sich heute Morgen darauf geeinigt, dass es vorgezogene Parlamentswahlen geben wird, und zwar im April nächsten Jahres. Der Kompromiss kam zustande, weil EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn bei der Vermittlung geholfen hat. Mazedonien ist seit 10 Jahren Kandidat für einen EU-Beitritt und will außerdem in die NATO. In Mazedonien hatte es schon monatelang keinen politischen Alltag mehr gegeben. Die Opposition boykottierte das Parlament, weil sie der rechtskonservativen Regierung Wahlfälschung, Korruption und Machtmissbrauch vorwirft. Jetzt wurde vereinbart, dass Ministerpräsident Nikola Gruevski im Januar zurücktritt und es dann bis zu den Wahlen im April eine Übergangsregierung gibt. Honda muss in den USA eine Millionenstrafe zahlen wegen Diskriminierung. Konkret geht es um die Bank des japanischen Autobauers in den USA, die American Honda Finance Corporation. Sie hatte nach Angaben des US-Justizministeriums für bestimmte Kunden die Kredite teurer gemacht. Afroamerikaner, Menschen mit hispanoamerikanischem und asiatischem Hintergrund mussten höhere Zinsen zahlen, nur wegen ihrer Herkunft. Am teuersten war die Autofinanzierung demnach für Schwarze. Sie zahlten im Schnitt über $250 mehr als weiße Käufer. Honda muss den betroffenen Autokäufern jetzt insgesamt 24 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. 1 Million geht zusätzlich an ein Finanzberatungsprogramm für Minderheiten in den USA. Ein Vierteljahr nach dem heftigen Erdbeben in Nepal wirbt das Land wieder um Reisende. Die Regierung hofft auf Touristen, damit Nepal wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Tourismusminister Kripasur Sherpa hat jetzt einige europäische Länder gebeten, die Reisewarnungen für Nepal aufzuheben. Er sagt, dass nur 15% des Landes von dem Erdbeben betroffen waren, der Rest sei in Ordnung. Der Minister verweist darauf, dass die USA, Großbritannien, die Schweiz, Neuseeland und Italien ihre Reisewarnungen schon zurückgezogen haben. In Deutschland rät das Auswärtige Amt nach wie vor von nicht notwendigen Reisen nach Nepal ab und sagt, dass das auch für die Trekkinggebiete gilt. Bei schweren Erdbeben in Nepal im April und im Mai sind fast 9000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20.000 wurden verletzt. Viele Straßen und Häuser wurden zerstört.
Wissensnachrichten.
Tom hatte einen schweren Jagdunfall. Sein Gedächtnis hält nur für 10 Sekunden.
Ich hatte einen Unfall? Wie tragisch.
Keine Sorge, in 3 Sekunden bist du drüber weg.
Diese Sätze stammen aus dem Film 50 erste Dates. Da ist so ein Gedächtnisverlust nur Fiktion. In England gibt es aber einen Mann, der leidet tatsächlich unter so einer Amnesie. Alle 90 Minuten löscht das Gehirn jede neue Erinnerung. Seit er vor 10 Jahren beim Zahnarzt war. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten, da muss ja bei der Behandlung was schiefgegangen sein.
Tja, das weiß man letztendlich nicht. Der Mann hatte am 14. März 2005 eine Wurzelbehandlung. Und als ihm die dunkle Brille wieder abgenommen wurde, die er dafür aufsetzen musste, da war eben nichts mehr wie vorher. Seine letzte bleibende Erinnerung ist die Spritze, die er gekriegt hat. Und alles, was er seit diesem Tag erlebt, das vergisst er eben wieder. Aber woher das kommt, das weiß bis jetzt keiner.
Aber es gibt doch bestimmt Theorien, oder?
Ja, die erste Theorie war natürlich, dass die Betäubung oder die OP beim Zahnarzt das Gehirn beschädigt haben. Es gibt ja auch andere Fälle, bei denen Menschen unter solchen Amnesien leiden, aber in der Regel eben nach einer OP, wo im Gehirn der Hippocampus beschädigt wurde, also der Teil, der die Erinnerung ins Langzeithirn presst. Nur dieser Mann, bei dem sieht man im Gehirn keinen Schaden.
Gibt es da eine andere Erklärung für seine Amnesie?
Also der Psychiater des Mannes, der hat noch eine andere Theorie, nämlich dass dem Mann vielleicht ein Protein fehlt, mit dem die Synapsen im Gehirn umgebaut werden, sodass eben keine neuen Erinnerungen mehr gebildet werden können seit der OP. Der Psychiater ist sich aber nicht sicher, ob das stimmt und wenn ja, warum das passiert ist. Und deswegen hat er den Fall jetzt in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und hofft, dass er mit Kollegen und durch andere Fälle dann eine Antwort findet.
Und gibt es da schon Reaktionen der anderen Wissenschaftler? Wie reagieren die?
Also zumindest ist das Interesse sehr groß. Der Fall zeigt auch, wie wenig die Wissenschaftler dann doch über das Gehirn wissen. Also trotz bunter Scans, die zeigen, welcher Teil fürs Hören, fürs Sehen, für Sprache zuständig ist, für Emotionen und so weiter. Und wenn dieses Rätsel gelöst wird, dann gibt es möglicherweise auch eben viele neue Erkenntnisse. Eine ist übrigens schon da, nämlich, dass wohl Emotionen großen Einfluss auf das Gehirn haben. Eine Sache kann sich der Mann nämlich doch merken, obwohl sie in diesen letzten 10 Jahren passiert ist, nämlich, dass sein Vater tot ist.
Also, es dauert wohl noch, bis dieser Fall gelöst ist. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ein schwedisches Forscherteam hat die ältesten Spermien der Welt gefunden. Anne, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, es geht um Fossilien, die sind 50 Millionen Jahre alt. Das ist schon was Besonderes, weil Spermafossilien extrem selten sind. Und die, die bis jetzt entdeckt wurden, waren auch nur etwa 40 Millionen Jahre alt, also noch ein Stückchen jünger.
Und von wem stammen diese 50 Millionen Jahre alten Spermien?
Sie könnten von einem Wurm stammen, den jeder kennt, nämlich dem Regenwurm. Zumindest vermuten die Forscher, dass die Spermien von einem Mitglied der Familie der Regenwürmer stammen, von den Ringelwürmern. Die Forscher sagen, dass die fossilen Spermien von ihrer Struktur her große Ähnlichkeit haben mit denen von heutigen Ringelwürmern. Allerdings fehlen ihnen noch ausreichend Vergleichsdaten, um das eben auch ganz sicher sagen zu können.
So, jetzt die Frage aller Fragen. Was nützt so eine Entdeckung, außer dass sie wahrscheinlich sehr selten ist?
Das ist schon wichtig für die Forscher, denn auch wenn die heutigen Spermien sehr gut erforscht sind, weiß man eben kaum, wie sie sich entwickelt haben. Und je älter die Funde sind, desto mehr können Forscher eben auch darüber herausfinden.
In der Geschäftswelt hat eine andere Meldung für Aufsehen gesorgt, zumindest an der Börse. Twitter wird verkauft. Das hat sich dann aber als Falschmeldung rausgestellt. Weiß man schon, wer das Gerücht in Umlauf gebracht hat?
Also das Wer, das ist unklar, aber warum das jemand tut, das wird vielleicht deutlicher, wenn man sieht, was danach an der Börse passiert ist. Die Twitter-Aktie hatte nämlich nach der angeblichen Verkaufsmeldung erstmal einen Höhenflug gemacht. Danach ist der Kurs wieder eingeknickt. Fachleute sagen, dass hinter solchen Falschmeldungen Betrüger stecken können, die damit eben den Kurs manipulieren und so Geschäfte machen. Ob das jetzt auch in diesem Fall so war, das ist nur eine Vermutung.
Also, ne, falls ihr an der Börse seid, wisst ihr, was ihr machen sollt. Auf jeden Fall ziemlich gerissen. Danke, Anne.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht ist es mild und trocken. Morgen kommt der Hochsommer nach Deutschland zurück. Im Norden bis nach Mitteldeutschland gibt es noch ein paar Wolken und zwischen 20 und 26 Grad. Im Süden dreht der Sommer richtig auf, Sonne satt und Werte bis 35 Grad. Und so heiß bleibt es dann auch erstmal am Freitag fast überall in Deutschland. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.